Lob und Dank sei dem Herrn, das glauben wir von ganzem Herzen. Wir werden nicht erst gerettet, wir sind schon gerettet worden, als unser Retter sein Blut und Leben am Kreuz auf Golgatha gab. Dankbar sind wir für alle Gnadenerweisungen, dankbar für jedes Wort, das Gott uns offenbart hat, dankbar für alle Segnungen, dankbar für jeden Bruder, für jede Schwester, für alle, die in dieser Zeit ihr Leben Gott ganz weihen, nicht nur halb, nicht nur ein wenig mitlaufen, sondern von Herzen bei der Sache sind, die da wissen, worum es geht und eine Zielsetzung vor Augen haben. Ganz gewiss wird Gottes Wort auch in dieser Zeit ausrichten, wozu es gesandt wurde.
Amen.
Es kann nicht leer zurückkommen. Es richte aus, wozu Gott es gesandt hat. Ihr wisst, an diesem Wochenende haben wir kaum mit Besuch gerechnet. Ich wusste selber auch nicht, ob ich hier sein würde, aber es hat sich so eingebürgert, dass ich am ersten Sonntag hier bin und am letzten in Zürich, bis der Herr es anders leiten wird. Solange werden wir zu dem, was wir versprochen haben, auch stehen. Wir sind dessen nicht würdig, was Gott an uns getan hat, geschweige des Anteils, den er uns zugewiesen hat, durch die Verkündigung seines herrlichen Wortes, nicht nur, wie unser Bruder sagte, zu glauben, sondern zu wissen, es von Gott geoffenbart zu bekommen, in Übereinstimmung des Wortes, dass hier nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort verkündigt wird, dass nicht Menschenmeinungen verbreitet werden, sondern Gott durch sein Wort zu uns redet. Und deshalb wissen wir, an wen wir glauben. Wir wissen auch, was wir glauben. Das sagte Bruder Brenhim in einer Predigt, erkennet den Tag und die Botschaft. Wer den Tag der göttlichen Heimsuchung nicht erkennt, wird auch die Botschaft nicht erkennen. Er wird daran vorbeigehen. Aber Gott ist uns gnädig gewesen, hat uns seine Wege wissen lassen und wird uns auch sein Tun wissen lassen.
Amen.
Es steht nämlich von Mose und dem Volke Israel geschrieben, er hat Mose seine Wege wissen lassen, um den Kindern Israel sein Tun.
Amen.
Es bleibt nicht nur dabei, dass Gott uns seine Wege wissen lässt. Gott will uns dann auch sein Tun wissen lassen,
Amen.
Indem er sein Wort bestätigt. Wenn wir auf seinen Wegen seine gedenken, dann wird er es tun. Was wir benötigen, ich insbesondere, ist die Gnade, in Geduld auszuharren, bis die Stunde Gottes schlägt und das Werk der Vollendung entgegengeht und geführt werden kann. Ihr wisst ja, wenn wir daran denken, dass die ganze Welt von dieser Verkündigung erfasst werden muss, dann wird uns klar, dass es nicht nur ein wenig hier und einige dort sein werden, sondern Gott wird noch eine reiche Ernte einbringen. Ich selber bin sehr dankbar für den Umschwung in der Sowjetunion. Das darf ich ganz offen sagen. Und wenn ich einem Menschen auf Erden jemals Wohlergehen und Gelingen von Herzen gewünscht habe, dann ist es meinem Freunde Michail Gorbatschow. Dass Gott ihn wirklich segnen möge. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ein solcher Mann ganz offen erklärt, was Stalin den Christen angetan hat, war schrecklich. Und dass er jetzt durch Gesetz sicherstellen möchte, dass jeder seine Meinung frei äußern und glauben kann, was er glauben möchte. Das ist doch ein Umschwung, den wir uns vor einigen Jahren noch gar nicht hätten träumen lassen. Aber wir merken, dass die Zeit drängt, denn das Evangelium muss ja allen Völkern, allen Sprachen und Nationen verkündigt werden. Und glaubt es mir, gerade in den Ländern, wo die Freiheit nicht war, da werden sie aufatmen und in großen Scharen zusammenströmen, um das wahre Wort Gottes zu hören. Das ist dann eben auch unsere Stunde. Gott leitet selbst die politischen Verhältnisse so, dass sie in das göttliche Heilsgeschehen passen. Sie müssen ja dem, was Gott in seinem Heilsratsschluss festgelegt hat, entsprechen. Und daher eben all diese Dinge. Nur heute gaben sie durch die Nachrichten, dass sie fürchten, dass er nicht durchhalten wird. Aber wir vertrauen Gott, dass alle Dinge nach seinem Willen geschehen werden. Im Psalmwort ist uns gelesen worden, Psalm 34, verherrlicht mit mir den Herrn und lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Was sollen wir denn mehr tun als das? Wir rühmen seinen Namen, den er uns so herrlich offenbart hat. Auch da ist es nicht nur der Glaube, sondern die Offenbarung dessen, was wir glauben. Eine göttliche Erkenntnis des Heils. Ihr könnt es im Gebet des Zacharias nachlesen, dass dem Volke Gottes die Erkenntnis des Heils zuteil werden soll. Eine göttliche Erkenntnis. In Vers 8 steht hier, der Engel des Herrn lagert sich rings um die Gottesfürchtigen und rettet sie. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir sollen schmecken, wir sollen sehen, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur hören, nicht nur Anschauungsunterricht bekommen. Wir sollen Gott erleben. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Junge Löwen müssen darben und leiden Hunger, doch wer den Herrn sucht, entbehrt nichts Gutes. Dasselbe dürfen auch wir sagen. Ich schaute dann noch auf Psalm 33, auf Vers 6 bis 9. Hier steht, durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer, durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und legt die Fluten in Vorratskammern. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner, denn er sprach, da geschah's. Er gebot und es stand da. Amen. Und anschließend ist vielleicht das, was Bruder Minert sagen wollte in Vers 10. Der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Amen. Seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Und wir dürfen von Herzen bekennen, der Herr ist Gott, der Herr ist unser Gott, wohl dem Volke, dessen Gott der Herr ist. Und wir bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir, er ist Gott. Denn der Herr ist Gott und Gott ist der Herr. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Was immer Gott sich vorgenommen hat, das führt er aus. Sein Ratschluss bleibt ewig bestehen und seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wollen wir uns doch in dieses Eigentumsvolk Gottes einreihen lassen und auch diese fast wie eine Seligpreisung klingende Mahnung oder Hinweis entgegennehmen: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Wir sind sein Eigentum. Wir können es nicht ändern. Er hat den Preis bezahlt. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir gehören ihm. Und das ist nicht nur eine Sache, die wir glauben, sondern etwas, das wir wissen. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder geworden sind.
Amen.
Das haben wir uns nicht eingeredet. Es gab einen seligen Augenblick in unserem Leben, eine herrliche Stunde in unserem Leben, in dem, ich nenne es mal, in der wir durchgebrochen sind, in die Gegenwart Gottes gedrungen und ihn erlebt haben und sein Geist, unserem Geist, Zeugnis geben konnte, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Nicht nur der Glaube allein, sondern das Erlebnis, das wir mit Gott gemacht haben, es gehört einfach dazu. Hier steht: Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall. Hat er es getan? Als er das Volk Israel durch das Rote Meer führte, da hat er die Wasser zu rechten und zu linken wie einen Wall aufgetürmt. Da steht sogar der Menschenverstand stille und fragt sich: Wie ist solches denn möglich? Wasser ist doch nun einmal Wasser, und das kann man doch nicht so fest formen. Gott kann Wasser wie eine Zementmauer formen. Er ist Gott. Und er braucht sich dabei noch gar nicht anzustrengen. Er spricht und es ist da. Er gebot und es stand da. Es war so, wie er es sagte. Genauso ist es bis auf den heutigen Tag. Das Wort unseres Gottes ist ein Allmachtswort. Ich kann mich darüber freuen, dass Gott unter seinem Volke so mächtige Taten vollbracht hat. Und nicht nur vollbracht hat, er ist heute noch derselbe. Denn so steht sie oben geschrieben, so steht es in Hebräer 13, Vers 8. Und so wollen wir es neu erleben. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Es fürchte den Herrn, die ganze Erde, vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner, denn er sprach, da geschah's. Er gebot und es stand da, der Stand ist da. Ich möchte dazu aus dem Propheten Jesaja lesen. Aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 48 von Vers 20. Jesaja 48 von Vers 20. Zieht aus von Babylon hinweg, entflieht aus dem Chaldäerlande, mit Jubelschall verkündet dies und lasst es laut werden. Lasst die Kunde dringen bis ans Ende der Erde. Rufet aus, erlöst hat der Herr seinen Knecht Jakob. Sie haben nicht Durst gelitten, als er sie durch Wüsten führte. Wasser aus dem Felsen ließ er ihnen rieseln und spaltete den Felsen das Wasser hervorsprudelte. Dann an die Gottlosen gewandt heißt es, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Es ist ein Gesetz Gottes, dass der Mensch, der in Sünden geboren ist, zu nichts Gutem tauglich ist oder sein kann. Aber wenn wir Frieden mit Gott erlebt haben, dann sind wir zu Friedensstiftern geworden. Er hat sein Volk erlöst, hat sie gespeist, hat sie getränkt, hat den Felsen gespalten und Wasser hervorsprudeln lassen. Paulus führt es noch in 1. Korinther 10 aus und spricht darüber, in welch einer Weise der Herr sein Volk geleitet hat. Warum stehen die Dinge geschrieben? Um uns wissen zu lassen, dass Gott für die Seinen sorgt. 1. Korinther, 10. Kapitel, von Vers 1. Ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darüber lassen, liebe Brüder, dass unsere Väter allesamt unter der Wolke gestanden haben und allesamt durch das Meer hindurchgezogen sind und sämtlich die Taufe auf Mose und in der Wolke und im Meer empfangen, auch allesamt dieselbe geistliche Speise gegessen und sämtlich denselben geistlichen Trank getrunken haben. Sie tranken nämlich aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Amen. Welch ein wunderbares Wort. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich, ewgehort in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilge Flut. Ihr kennt ja alle dieses herrliche Lied. Ein geistlicher Felsen, der sie begleitete, und dieser Felsen war Christus. Wir haben gestern schon kurz Matthäus 16 berührt, als der Herr zu Petrus sagte, du bist Petrus, aber auf diesem Felsen, nicht auf dir, sondern auf diesem Felsen, auf der göttlichen Offenbarung Jesu Christi, ist diese neutestamentliche Gemeinde gegründet worden. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ihr werdet das wahrscheinlich noch mit eigenen Augen sehen, dass der Feind tatsächlich alles durch religiösen Betrug überwältigen wird, was nicht die Offenbarung Jesu Christi hat. Ich weiß nicht, das schien nicht so ganz getroffen zu haben. Vielleicht soll ich das ein wenig klarer formulieren. Ihr werdet es miterleben, oder wir haben es schon zum großen Teil miterlebt, dass alle, die nicht wissen, worum es jetzt geht, und das geoffenbarte Wort nicht angenommen haben, sie sind bereits gebündelt im Weltkirchenrat. Über 300 christliche Gruppierungen, Kirchen und Freikirchen. Und so werden sie zur Schlachtbank geführt, vom Feind überwältigt. Wenn der Herr Jesus also sagt, dass er seine Gemeinde auf diesem göttlichen Felsen, auf der Offenbarung gründen wird und die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden, dann müssen wir das einmal von beiden Seiten betrachten und sehen, dass doch alles von der Hölle überwältigt wird, was nicht durch die Offenbarung Jesu Christi der Hölle und dem Verderben entrissen worden ist oder noch entrissen werden wird. Haben wir das begriffen? Manchmal kommt es mir vor, als schätzten wir das, was Gott uns zuteil werden ließ, gering ein. Und es fehlt an Dankbarkeit dem Herrn gegenüber, der so treu zu uns geredet und uns in seinem Worte erhalten hat. Ihr könnt's mir abnehmen und glauben. Alles wird mitgerissen werden. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes wird standhaft bleiben, weil sie auf der Offenbarung Jesu Christi gegründet ist. Und gerade das, was allen anderen zum Anstoß wird, ist uns zum Segen geworden. Amen. 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 Alle stoßen sich an dem Stein, der zum Eckstein geworden ist. Und sie stoßen sich im Ungehorsam gegen das Wort. Dank sei dem Herrn, dass wir im Gehorsam zum Worte uns nicht gestoßen haben, sondern aufgerichtet wurden. Uns wurde der Herr nicht zu einem Stolperstein und zu einem Stein des Anstoßes oder zu einem Felsen des Ärgernisses, sondern zu dem kostbaren Eckstein, der gleichzeitig Schlussstein ist, der das Werk begonnen hat und es auch vollenden wird. Aber das müsste wahrscheinlich noch einmal gesagt werden. Alles, was nicht durch göttliche Offenbarung in die Gemeinde hineingefügt wird und ein Teil, ein Glied in dem Leibe Jesu Christi wird und sich dem Haupte unterordnet, wird mit allem religiösen Betrieb den breiten Weg ins Verderben gehen. Und der Feind wird alles mitreißen, was nicht auferbaut wurde auf dem heiligen Glaubensgrunde. Und nehmt es mir bitte ab, es ist ja die Zeit, in der Menschen ihre Entscheidung treffen müssen. Und da denke ich an die Predigt Bruder Brennims, das Mahlzeichen des Tieres. Und er sagt, ihr werdet entweder das Siegel Gottes haben oder das Mahlzeichen des Tieres. Neutralität wird es nicht mehr geben. Und das ist heute schon so. Das wird nicht erst so sein. Die Menschen sind bereits gekennzeichnet. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Wohl dem Menschen, wohl dir, wohl mir, wenn wir die rechte Entscheidung getroffen haben und uns auf die Seite Gottes gestellt, Gott einfach Recht gegeben haben. Aber der Prophet Jesaja ruft ja aus, wer glaubt unserer Predigt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Ich las noch gestern in dem Blatt der Freikirchen und der EKD der Bundesrepublik, sie wollen in einer speziellen Konferenz das Thema Christus ist Herr der ganzen Welt bekannt machen, ohne zu wissen, was sie damit aussagen wollen. Kämen wir mit der Offenbarung des Wortes und des Geistes und würden sagen, liebe Freunde, wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt oder welch ein Thema ihr euch da gestellt habt? Es ist so leicht zu sagen, Jesus ist Herr, und trotzdem nicht zu wissen, welch eine Sache es überhaupt ist. Ich habe einen Kongress beigewohnt mit zwei anderen Brüdern. Da stand das auf der Plakette, die wir alle zu tragen hatten. Jesus ist Herr. Natürlich, es ist ein Schlagwort für diese Tage. Jesus ist Herr. Was wird damit gesagt? Würden wir heute die Leute hier haben? Ich sage euch, uns würde Hören und Sehen vergehen, wenn die uns klar machen würden, was sie darunter verstehen. Dank sei deshalb dem lebendigen Gott, der uns die Offenbarung gegeben hat. Wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dann meinen wir, er ist Gott. außer dem es keinen anderen gibt.
Amen.
Es gibt keinen großen Gott und einen kleinen Herrn. Es gibt einen Herrn, der zugleich der allmächtige Gott ist.
Amen.
Der da war und der da ist und der da kommt. Auch dafür sind wir unserem Gott dankbar. Kommen wir zu 2. Timotheus 1 und dann gehen wir zu Römer 10. Das Wort, das unser geliebter Bruder hier gelesen hat. 2. Timotheus 1 von Vers 12. Das ist auch die Ursache meiner jetzigen Leiden, deren ich mich aber nicht schäme, denn ich weiß, wer es ist, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin dessen gewiss, dass er stark genug ist, mein mir anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ich möchte dem Wort hier nichts hinzufügen, aber hervorheben. Er wird nur nicht das uns anvertraute Gut bewahren, er wird auch dich und mich in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen muss und bereits da ist, bewahren. Er wird uns mitsamt dem, was er uns anvertraut hat, bewahren bis auf jenen Tag, auf den herrlichen Tag seiner Wiederkunft. Das glaube ich von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber schön, dass es vor uns schon Menschen gab, die das genauso gesehen und erlebt haben. Wie schön, dass wir eine Vergleichsmöglichkeit haben, dass wir prüfen können, ob wir auf dem rechten Wege sind. Denn es gibt ja einen Weg, der dem Menschen recht scheint und dennoch ins Verderben führt. Und dann gibt es einen Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die darauf wandeln. Ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und habe mein Vertrauen auf ihn gesetzt und bin dessen gewiss, dass er stark genug ist, mein mir anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Er hat ja die gesamte Übersicht. Er konnte sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er konnte sagen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir sind in seine Handflächen gezeichnet. Er trägt uns, er erhält uns, er ist mit uns. In Römer im 10. Kapitel hat Paulus ähnliche Gedanken zum Ausdruck gebracht. Wir lesen von Vers 1, ehe wir dann zu Vers 8 kommen und auch Vers 11 und Vers 13, überall sind ja herrliche Gedanken zum Ausdruck gebracht worden. Römer, Kapitel 10, von Vers 1. Liebe Brüder, der aufrichtige Wunsch meines Herzens und mein Gebet zu Gott für sie geht dahin, dass sie gerettet werden. Denn ich muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott haben, aber leider nicht in der rechten Erkenntnis. Wollten wir zur Bekehrungsgeschichte eines Saulus von Tarsus gehen und hören, was er später sagte? Ich habe für den Glauben meiner Väter geeifert, aber er hat im Unverstand geeifert, nicht in der rechten Gotteserkenntnis, sondern aufgrund der Überlieferung, die er in sich trug. Oft habe ich darüber nachgedacht, es auch hier schon gesagt, was wohl in Paulus vorgegangen sein muss, nachdem der Herr sich ihm offenbarte Und er dann zurückdachte, während der Zeit, wo das gewaltigste Wirken Gottes auf Erden geschah, saß dieser, ich nenne ihn jetzt mal arme Mensch, zu den Füßen eines Gamaliels, um das Wissen in sich aufzunehmen. Und später musste er oder durfte er sagen, dass er das alles für Kehricht gehalten hat, um der Erkenntnis Gottes willen. Hier stellt er den Juden das Zeugnis aus und sagt, denn ich muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott haben, aber leider nicht in der rechten Erkenntnis. Wir wollen uns hier nicht überheben. Auch das hat unser geliebter Bruder schon betont. Aber wie viel wird heute geeifert? Große Evangelisationen und die Leute wechseln nur ihren Sitzplatz oder gehen aus einer Denomination in die andere, heben hier die Hände, jauchzen dort und am Schluss war nichts als Wind. Es war keine Wiedergeburt, weil kein göttlicher Same da war. Und der Prophet Jesaja sagt, ihr seid in Wehen geraten und als ihr geboren habt, war es Wind. Was wird von allem übrig bleiben, wenn kein göttlicher Same gesät wird, der für eine Wiedergeburt notwendig ist? Und das ist eine wirklich ernste und harte Rede. Will mir jemand sagen, dass nur weil der Wind weht oder Regen fällt, da wird eine Geburt stattfinden? Nein, es muss eine Vereinigung, ein Same muss da sein. Und wenn der göttliche Same des Wortes nicht da ist, wie sollen Menschen zur Wiedergeburt kommen? Die können den Slogan haben, bist du wiedergeboren. Mehr aber auch nicht. Wiedergeboren durch den ewigen Samen des Wortes Gottes. Viele werden sagen, Herr, Herr, und meinen dadurch in das Reich Gottes einzugehen. Und es wird nicht möglich sein. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann eifern für das Reich Gottes. Er kann alles dran sitzen, aber selber wird er das Reich Gottes nicht sehen. Und ist ein Mensch wiedergeboren, dann ist er wiedergeboren aus dem Wort und dem Geiste Gottes. Und hat dann durch das Wort und den Geist die Verbindung zum Wort durch den Geist, und wird das, was Gott gesagt hat, von Herzen aufnehmen und glauben. Denn Gott kann ja mit sich selber nicht im Zwiespalt oder gegen sich selber sein. Wenn wir aus Gott geboren sind, dann haben wir die Verbindung durch den Geist zu dem Wort, das ja der Same ist. Und wenn das nicht da ist, wenn Menschen sich dem Worte widersetzen, dann stimmt etwas nicht. Dann ist ein anderer Geist, dann sind andere Dinge da, die nur übertüncht worden sind. Da, wo der Geist Gottes wirklich das Werk tun kann und das Wort Gottes da ist, werden Menschen in Verbindung mit Gott gebracht und sie hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Gott kann ja nur in einer Weise wirken, und das ist gemäß seinem Worte. Anders könnten wir gar nicht feststellen, dass es biblisch ist, was jetzt geschieht. Denn ich muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott haben, aber leider nicht in der rechten Erkenntnis. Wir könnten jetzt viele Bibelstellen aufschlagen, um diesen Gedanken zu vertiefen. Lasst uns Vers 3 weiterlesen. Denn weil sie die Gottesgerechtigkeit verkannt haben und dagegen beflissen sind, ihre eigene Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen, haben sie sich der Gottesgerechtigkeit nicht unterworfen. Wer in seinen eigenen Werken erfunden wird, ist nicht im Werk Gottes. Wer in seiner eigenen Gerechtigkeit erfunden wird, ist nicht in die Gerechtigkeit Gottes eingegangen. Der Eifer nützt nichts, es sei denn, dass er biblisch ist. Ich lese jetzt von Vers 8 im gleichen Kapitel, Römer 10, von Vers 8. Sondern, was sagt sie, also die Schrift? Nahe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Alles ist auf die Glaubensgrundlage gesetzt und gestellt worden. Aber auf die biblische Glaubensgrundlage. Ich meine, es gestern Abend hier gesagt zu haben, wenn der Khomeini spricht, dann sagt, ich sprich zu den Gläubigen. Und ganz gleich, wer wo spricht, alle sprechen da zu den Gläubigen. Und am Schluss muss doch die Frage gestellt werden, ist denn alle Welt gläubig? Oder was ist eigentlich Sache? Von der Bibel her gesehen ist nur der gläubig, der so glaubt, wie Abraham geglaubt hat. Amen. Der nämlich die Verheißung, die Gott gegeben hat, von Herzen glaubte und gehorsam tat, was ihm geboten wurde und so den Weg Gottes beschritt und die Verheißung erfüllt sah. Wer ist heute gläubig? Alle, die sich gläubig nennen? Wir könnten wirklich von einer Gemeinde zur anderen gehen. Und alle sind gläubig. Ihr findet in keiner Kirche und keiner Freikirche ungläubige Leute. Sind alle gläubig? Wenn der Sonntag kommt, sind sie alle da? Sind alle gläubig? Aber wer glaubt, wie die Schrift sagt? Wer glaubt die Verheißungen, die Gott gegeben hat? Wer glaubt wirklich? Und darauf kommt es jetzt an. Nicht nur irgendetwas zu glauben, sondern für den Glauben einzustehen und zu kämpfen, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Und die Heiligen, ob's Propheten oder Volk Gottes, wer immer sie waren, haben nicht die Deutungen, sondern das Wort Gottes von Herzen geglaubt. Hier steht's geschrieben, nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Wir könnten da zum Alten Testament, zum Propheten Joel gehen, wo geschrieben steht, alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Da steht natürlich der Name Yahweh, die ihn anrufen. Und der Yahweh wurde Yahshua, Yahweh Retter. Alle, die den Herrn anrufen, die begriffen haben, dass der Yahweh des Alten Testaments der Yahshua des Neuen Testaments geworden ist. Immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Im Alten Testament, in der Geistleiblichkeit, im Neuen Testament, in der Fleischleiblichkeit, aber immer derselbe. Ich hoffe, dass wir das verstehen. In Vers 11 steht hier, sagt doch die Schrift, keiner, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird zu Schanden werden. Amen. Keiner, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird zu Schanden werden. Wenn ein Mensch zu Schanden wird, dann hat er sein Vertrauen nicht auf den Herrn gesetzt. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, der wurde mir zum Anschluss und jener und so weiter. Und dann haben sie die Ausreden in beiden Taschen rechts und links. Es gibt keine Ausrede für einen wahrhaft Gläubigen. Für einen wahrhaft Gläubigen gibt es nur eins, von sich selber und von allen Menschen abzusehen und auf den Herrn zu schauen, im Glauben das auf- und anzunehmen, was Gott uns anbietet und darreicht und vorwärts gehen, bis wir alle vom Glauben zum Schauen kommen, in der Überzeugung, gemäß dem vorher gelesenen Worte, ich weiß, an wen ich glaube und dass er imstande ist, das mir anvertraute Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Glaubt ihr das alle?
Amen.
Er ist imstande und er wird es tun. Weiter heißt es hier von Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht zu glauben gelehrt wurden? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber von ihm hören, ohne einen Verkündiger? Und wie soll ihnen jemand verkündigen, ohne dazu ausgesandt zu sein? Wie es in der Schrift heißt, wie lieblich sind die Füße derer, welche die frohe Botschaft von guten Dingen bringen. Wir haben eine frohe und seligmachende Botschaft, die von guten Dingen zu berichten weiß. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns dieses Anrecht aus Gnaden geschenkt hat, nicht nur an irgendeine Verkündigung in irgendeine Richtung geht, teilzuhaben, sondern tatsächlich an der Verkündigung für diese Tage Anteil bekommen zu haben. Wir betonen es und sagen es immer wieder. Auch heute muss geglaubt werden, wie die Schrift gesagt hat. Amen. Wer vor Gott bestehen will, muss gemäß dem Worte Gottes glauben. Er kann nicht glauben, was er will, und dann meinen, selig zu werden. Es gibt nur einen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben. Und das alles ist Jesus Christus, unser Herr. Wohl uns, wenn wir dazu bereit sind, alles beiseite zu legen und wirklich ernst zu machen und zu sagen, o Gott, hilf mir. Hilf mir, ich schaff es selber nicht. Sei du mir gnädig. Lass mich in deinen Wegen wandeln und deiner gedenken und nimm du mich bei der Hand. Die Zeit, in der wir leben, wird ja immer ernster. Und wir rücken dem Kommen des Herrn immer näher, aber auch sehen wir andererseits die politischen und die anderen Dinge, ihr habt sie auch vor kurzem sicherlich alle gehört, gelesen. Die europäische Einheit muss vorangetrieben werden. Die Europabank, Zentralbank muss aufgerichtet werden. Alles muss so seinen Lauf nehmen. Und wir sehen doch, wie das Tier, das da war und nicht mehr ist, wieder sein wird, hervorkommt. Wie dieses altrömische Reich sich Bahn bricht und ja vor unseren Augen ersteht. Und wie die alte Hure dieses Tier reitet und fest in den Zügeln hat. Wir sehen das alles. Und dann dessen gewiss, dass wir eine Verantwortung haben, die da lautet, die Botschaft dieser Stunde dem Volke zu bringen und hinaus zu posaunen in alle Welt. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Reinigt euch ihr, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Wo hört man diese Botschaft heute? Kommet heraus. Alles an, kommt herein. Hier ist Platz für alle. Kommt herein. Hier ist Platz für alle. Nein, es gibt eine göttliche Botschaft. Und da ist nicht Platz für alle, aber Platz für das Volk Gottes. Eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Ein Weg gebahnt dem Volke Gottes. Und dafür sind wir nochmals dankbar. Wir haben keinen Platz irgendwo in dieser Welt, auch nicht in der religiösen Welt. Wir haben dort keinen Platz. Man wüsste gar nicht, wie man uns einstufen sollte. Wir sind diejenigen, die vor das Lager hinaustreten müssen. Seid doch mal ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwo gefragt werdet, ja, zu welch einer Gemeinde gehören Sie dann? Dann stottert doch jeder von uns. Auch wenn sonst die Sprache so fließend sein mag. Wer will das denn erklären? Irgendjemand fragt euch, ja nun sagen Sie mir doch mal bitte, zu welcher Gemeinde gehören Sie denn? Ja, und dann kommt zunächst mal gar nichts. Und dann kommen vielleicht ein paar abgehackten Worte. Ja, das ist nicht so leicht, das zu erklären. Und je mehr wir erklären wollen, umso weiter entfernen wir uns von dem, was wir erklären sollen. Und am Schluss, ja, was sagen wir dann am Schluss? Dass wir zu der Gemeinde des lebendigen Gottes gehören. Ja, aber dann, aber sie müssen noch einen Namen haben. Das muss ein Verein sein. Und ihr kennt ja alle diese Gespräche aus eurer Tätigkeit, aus der Begegnung mit den Leuten. Man kann uns hier gar nicht einstufen, wie man das Volk Israel nicht einstufen kann. Und ihr merkt ganz genau, Gott hatte sich ein Volk erwählt, als Volk hier auf Erden, das Volk Israel. Und was war mit ihnen? Es steht geschrieben, sie gingen von einem Reich und zu anderen und zum anderen Volke und sie wanderten von hier nach da in Zelten, wohnte zum Beispiel Abraham und sagte, wir haben hier auf Erden keine bleibende Stätte. Er suchte die zukünftige Stadt. Kein Volk konnte Israel einordnen. Ich sage, was ist das für ein Volk? Und bis auf den heutigen Tag. Wir wollen nichts Politisches hier sagen, aber es bekümmert uns schon, dass kein anderes Land irgendwie mit Namen genannt wird, das Gebiete anderer Völker besetzt hält, ob seit dem Ersten Weltkrieg oder seit dem Zweiten oder was auch immer. Nur ein einziges Land. Das wird als Prellbock genommen und das wird immer an den Pranger gestellt und es heißt immer die besetzten Gebiete. Ich sehe das gerade umgekehrt, wie es die Politiker sehen. Ich sehe, das Land gehört dem Volke Israel. Und wenn da Besetzung stattgefunden hat, dann haben es andere doch besetzt, doch nicht Israel. Dem Volke Israel gehört es doch von Rechts wegen. Gott hat doch die Grenzen festgelegt. Aber es muss wahrscheinlich so sein, damit das Wort aus dem Propheten Zacharia sich erfüllt, dass Jerusalem zum Hebestein für alle Völker gemacht wird. Und alle, die diesen Stein anheben wollen, die haben dann ihre Finger wund geritzt. Aber wir erwähnen das nur, um den Vergleich zu ziehen zwischen dem Volke Israel und der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wohin konnte man Paulus nach seiner Bekehrung einstufen? Die Agrippa sagt, über dich haben wir so viel zu Ohren bekommen, und zwar, dass du zu dieser Sonderrichtung gehörst, die man als Sekte bezeichnet, und so weiter und so weiter. Habt ihr das alle gelesen in der Apostelgeschichte? Er war vorher so schön eingestuft. Er sagt, ich war ein Pharisäer unter Pharisäern und habe das und habe jenes. Und anschließend sagt er, ja, wir sind zum Spielball für alle geworden. Nirgendwo konnte er mehr eingestuft werden. Nicht bei den Pharisäern, nicht bei den Sadduzäern, nirgendwo mehr. Aber Gott hatte ihn in den rechten Platz gestellt. Und da fand er die Aufgabe, die ihm von Gott verordnet wurde. Ich denke da an unseren geliebten Bruder Brenhim. Er wurde von Dr. Roy Davis ordiniert und auch von ihm getauft. Und dieser junge William Brenhim, der damals in dieser noch relativ freien Baptistengemeinde sich taufen ließ, er sagte dem Herrn Davis, ich möchte von dir getauft werden, aber höre gut zu, wie ich von dir getauft werden möchte, nämlich nach apostolischem Muster auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und der Mann nickte und hat es dann ja auch getan. Aber wisst ihr was? Als dieser gleiche Mann dann hörte, was Gott mit diesem Mann, den er biblisch getauft hatte, vorhat, dann hat er ihn zu sich gerufen und hat gesagt, du mit deiner wenigen Schulbildung, du willst mir sagen, dass da Leute kommen werden, um dich zu hören. Ich kann dir heute schon sagen, zu wem du predigen wirst, nämlich zu den Pfosten, die in der Kapelle stehen, aber nicht zu Leuten. Und dann sagte Bruder Brenhim, Mr. Davis, alle Achtung vor dem, was Sie sagen, Aber wenn Gott mich gerufen und gesandt hat, dann wird er die Menschen rufen und senden, zu denen ich predigen werde. Aber von dem Tage an war der Mann nirgendwo mehr einzuordnen. Raus mit einem, mit ziemlich Eile, raus aus dem Verein, in dem er ja ganz kurz drin war, vielleicht nur, um die Ordination als Prediger zu haben, wie das ja im englischen Sprachgebiet ist, dass der Pfarrer oder Prediger gleichzeitig der Standesbeamte ist. Und Bruder Brenham hat so manches Mal als Standesbeamte gewaltet und hat die Ehen zusammengeschrieben und eingesegnet, wie das hier so ein Mann auf dem Standesamt tun würde. Aber was wollte ich sagen? Sagen wollte ich Folgendes. Es gab einen Tag im Leben aller Gottesmänner. Da waren sie nicht mehr am Platze, wo sie vorher am Platze waren. Ein neuer Lebensabschnitt begann. Eine neue Phase, eine neue Aufgabe, ein neues Wirkungsgebiet. Und wir könnten in die Kirchengeschichte hineingehen und schauen. Ein Martin Luther hatte seinen Platz und ist da die Stufen hinaufgerutscht am Petersdom. Und dann plötzlich hatte er da keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr. Er war draußen. Aber Gott sandte ihm die Menschen, die das Wort hören sollten, sandte er zu ihm, dass das Wort gehört werde. Ihr könnt zu allen anderen gehen. An John Wesley in der anglikanischen Kirche und wer sie alle waren. Mutti und Finney und so weiter. Oder man könnte viele nennen. Plötzlich hatten sie da nichts mehr zu suchen, wo sie vorher ihr Zuhause hatten. Gott nahm sie und bestimmte sie zu einer ganz großen Aufgabe in ihrer Zeit. Das Gleiche können wir sagen, nicht in Überhebung, wie wir das vorhin schon betont haben. Aber seid doch ganz ehrlich, wir alle hatten hier oder da unseren Platz. Und plötzlich haben wir den Ruf Gottes verspürt. Und haben begriffen, dass unser Platz in das ist, was unseres Vaters ist. So wie Jesus Christus damals gesagt hat, muss ich nicht in das sein, was meines Vaters ist. Abgelehnt, verworfen von allen anderen. Wo wäre ein Prophet, den man nicht verfolgt? Wo ein Gottgesandter, den man nicht gesteinigt hätte? Und die Welt war ihre nicht wert. Aber sie haben den edlen Samen getragen. Wir haben nirgendwo Platz auf Erden. Nicht in diesem Verein, nicht in einer Allianz, nirgendwo. Wir sind nicht dazu bestimmt, um irgendwo zu sein. Wir sind dazu bestimmt, vor das Lager hinauszugehen und die Schmach Christi zu tragen, die Botschaft der Stunde zu verkündigen. Als was wir bezeichnet werden, das sicher, es tut uns weh, aber das spielt ja am Ende sicherlich keine Rolle. Das Ende wird gekrönt werden. Und wohl allen, die sich herausrufen lassen und die nicht mehr zurückschauen, die nicht mehr zurückschauen, die nicht eines Tages sagen, ach, hätte ich doch diesen Ruf gar nicht gehört oder wäre ich doch geblieben, wo ich war, dann wären doch all die Dinge nicht so schwierig geworden, wie sie jetzt hier sind. Ja, was willst du? Willst du das Ziel erreichen? Dann musst du bereit sein, Schwierigkeiten auf dich zu nehmen, alles über dich herfallen zu lassen. Und was steht von Mose? Er achtete die Schmach Christi als einen größeren Reichtum, als die Schätze Ägyptens zu besitzen. Denn er sah und hatte die himmlische Belohnung im Auge. Wenn du weißt, an wen du glaubst, und wenn du glaubst, dass er dir das anvertraute Gut bis ans Ende bewahren wird und dich samt diesem Gut bewahren wird, ja, dann schau doch nicht zurück, sondern schaue vorwärts. auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Und mach eine ganze Sache mit deinem Gott. Nicht nur eine halbe, eine ganze Sache. Und sage, Herr, hier bin ich. Ich möchte nicht nur mitlaufen, ich möchte miterleben. Ich möchte schmecken, möchte sehen, wie freundlich du bist, o Herr. Und wir werden schmecken. Wir haben schon geschmeckt. Wir werden sehen. Wir haben schon gesehen. Er ist freundlich. Er ist treu und von großer Güte. Wir haben die Entscheidung zu treffen, welch einen Weg wir gehen wollen und welch eine Zielsetzung wir vor Augen hatten. Lasst uns nicht murren, wie die anderen, die gemurrt hatten und das Ziel dann nicht erreichten. Ihr wisst, die Leute kamen damals auch zu Mose und sagten, hättest du uns lieber nicht aus Ägypten herausgeführt? Jetzt müssen wir hier darben und leiden und so weiter und so weiter. Ihr kennt ja die Heilige Schrift. Wer hatte herausgeführt, Mose oder Gott? Gott brauchte Mose als Sprachrohr, aber Gott hat das Volk Israel mit erhobener Hand herausgeführt und sandte ihnen seinen Propheten, der das Wort zu überbringen hatte. Nicht murren, nicht klagen, dankbar sein, dankbar, dass Gott sich unser angenommen hat, dankbar, dass er in dieser Zeit mit uns geredet hat, dankbar dafür, dass wir glauben können, wie die Schrift gesagt hat, dankbar auch dafür, dass wir die Dinge biblisch einordnen können und einfach sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich und mach aus mir und mit mir, was dir wohlgefällt. Habe deinen Weg mit deinem Volke. Keiner, der dem Herrn vertraut, wird zu Schanden werden. Wir vertrauen ihm bis ans Ende und er wird es wohl machen zur Ehre seines Namens. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir neigen unsere Häupter, schließen die Augen, öffnen die Herzen. Möge Dankbarkeit in uns zu finden sein. Dankbar dafür, dass der Herr uns gerettet, dass er uns vergeben, dass er uns Heil geschenkt hat aus Gnaden, dass wir das Anrecht bekamen, Kinder Gottes zu werden, die nicht nach dem Willen eines Menschen, nicht durch das Geblüt eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind, aus dem Worte, aus dem Geiste geboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung, als großes Vorrecht, das Erstgeburtsrecht, Halleluja, das Erstgeburtsrecht. Und die Erstgeborenen sind unter dem Blute des Lammes. Die Erstgeborenen bleiben bewahrt. Der Feind kann ihre Seele, ihr Leben nicht antasten. Er kann Prüfungen über unser Leben verhängen. Er kann uns den Pfad dornig und steil machen. Aber er darf unsere Seele nicht berühren. Alle Erstgeborenen werden mitsamt dem Erstgeborenen unter vielen Brüdern das Angesicht Gottes schauen. Wir haben die Gewissheit, nicht nur den Glauben, dass es so sein wird. Denn es steht geschrieben, hier bin ich und alle, die Gott mir gegeben hat. Treuer Herr, wir wissen es, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Treuer Gott, du siehst die Versammlung, du siehst uns alle. Wie eine kleine Herde, von hier und von da zusammengeströmt, vereinigt unter einem Haupt, unter dir, dem Haupt der Gemeinde. Wir glauben, dass du mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelst, dass du deinen Weg mit deinem Volke hast, dass du einen Propheten sandest, der plötzlich außerhalb jedes Lagers stand und sich befand, um in deinem Namen durch dein Wort alle herauszurufen, die bereit sind, die Schmach Christi zu tragen. O Gott, denen es nicht um die Ehre beim Menschen geht, sondern um die Ehre Gottes. Geliebter Herr, alle Herausgerufenen treten in deine Fußtapfen. Auch dich hat man hinausgetan und gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wer ist er denn? Woher hat er die Weisheit? Und so weiter. Herr, dein Volk ist an dieser Stätte versammelt. Nach dem Wort der Schrift, versammle mir mein Volk, all die Treuen, mit denen ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Einen ewigen Bund, ein neuer Bund, ein neues Leben, ein neues Testament in deinem Blute, mit deinem Volke, eine Erstlingsschar unter dem Blute des Lammes. Gerecht und treu bist du, o Herr. Und wenn der Würgeengel wütend durch das Land zieht, so dürfen wir im Glauben wissen, dass die Türpfosten unsere Herzen mit dem Blute des Lammes besprengt sind und dass wir bewahrt bleiben, nicht in uns oder aus uns, sondern durch die Gnade Gottes, die uns zuteil geworden ist. Geliebter Herr, unsere Herzen gehen über vor Lob und Dank. Wir sehen klar mit gesalbten Augen, wie sich das prophetische Wort erfüllt. Herr, das gesamte Unkraut wird gebündelt. Wir sehen es, aber dein Volk wird herausgerufen. Geliebter Herr, ehe nun auch im Osten diese Bündelung und alles so seinen Lauf nimmt, wirst du dafür sorgen, dass die Türen sich auftun zur Verkündigung der letzten göttlichen Botschaft, die uns anvertraut wurde. O Herr, habe Dank, dass wir nichts hinzugefügt haben und nichts hinwegnehmen, sondern diese reine, heilige, göttliche Offenbarung des Wortes deinem Volke bringen dürfen. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Treuer Gott, wir sind nichts, aber du bist alles. Und dein Wort lieben wir und tragen es in unseren Herzen. Wollest uns einordnen in das letzte Heilsgeschehen, wie sich alles andere fügt, um dem prophetischen Abschnitt Genüge zu tun, so möchten auch wir als dein Volk unseren Stand vor dir einnehmen können. Nimm alle Kinderkrankheiten von uns. Nimm alles, was deinem Geist im Wege steht, von uns. Herr, dass auch unter uns die Liebe Gottes und der Friede Gottes gefunden werde. Herr, dass alle Missstimmungen, alle Missverständnisse, die sowieso vom Teufel kommen, dass sie alle beseitigt werden. Und wir alle ein Herz und eine Seele werden, damit du dich offenbaren kannst. Herr, hier sind wir und stellen uns bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes, unter die Leitung deines Geistes und ordnen uns unter dein Wort, wie du es haben möchtest, ein. Sei uns gnädig, vergib alles, o Herr. Vergib alle zu kurz kommen, reinige von allen Flecken, von allen Runzeln. Wasche uns, mach uns rein, weißer als der Schnee. Und wollest uns auch neu stärken, kräftigen, festigen und gründen, dass wir nicht länger hin und her geweht werden, sondern standhaft sind, verankert in dem Felsen des Heils. Geliebter Herr, du baust deine Gemeinde und wirst sie vollenden auf den Tag deiner Wiederkunft. Hier sind wir als lebendige Bausteine, füge uns mit hinein, damit du als der Schlussstein dann wiederkommen kannst und dass es genau zusammenpasst. Braut und Bräutigam, Fleisch von deinem Fleisch, Gebein von deinem Gebein, Geist aus deinem Geiste, Wort aus deinen Worte, Herr. Hier sind wir, Herr, wir passen nirgendwo hinein, in keine Organisation, in keine Denomination, nirgendwo passen wir hin. Aber Herr, du hast einen Platz für uns. Halleluja. Und da passen wir hinein. Preis sei dir, dem lebendigen Gott. Und wir möchten, dass du uns hineinfügst und uns dahin stellst, wo wir hingehören. Nimm uns und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.